Wir kommen zu einem zehnten Grund für die Möglichkeit der Christen, zum Segen füreinander zu sein, einander aufzubauen, die Gemeinde, das heißt das Leben der Kinder Gottes, zu fördern. Der zehnte Grund lautet: Die Schrift lehrt, dass jeder Christ gerufen ist, angehalten ist, Teilnehmer zu sein am Gemeindeleben schlechthin. Jeder Christ ist aktiver Teilnehmer. Nicht jemand, der den Stuhl oder die Bank einfach drückt, der anderen Mut macht, die aktiv sind, dadurch, dass er zugegen ist oder dass er konsumieren würde, sondern jeder ist aktiver Teilnehmer in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, im Gemeindeleben. Einige Schriftstellen dazu. Wir hatten als neunten Grund angegeben, dass jeder von uns begabt ist. Und das beinhaltet Dienst. Jeder von uns ist ein Diener. In 1. Korinther 12 lesen wir in den Versen 7 und 8: Einem jeden wird die Offenbarung des Geistes mittels Gnadengabe, die Offenbarung des Geistes zur Förderung gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Kenntnis nach demselben Geist. Dadurch, dass der Christ Gnadengaben bekommen hat, wird er gerufen, Anteil zu nehmen am Leben des ganzen Leibes. Dementsprechend kann Paulus der Gemeinde in Korinth sagen, in Kapitel 14, im 26. Vers: Wie ist es also, Brüder, wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas? In wie vielen Gemeinden wird heute erwartet, dass, wenn die Gemeinde als Gemeinde zusammenkommt, jeder etwas mitbringt? Das ist, was Paulus hier sagt. Jeder hat etwas. Nicht jedes Mal notwendigerweise, aber jeder darf und soll früher oder später etwas beitragen. Jeder hat etwas. Er hat einen Psalm. Bringen Sie den mit. Er hat eine Lehre. Bringen Sie den mit. Die mit. Er hat eine Sprache. Er hat eine Enthüllung. Und so weiter. Also, jeder hat etwas, das er mitnehmen kann, mitbringen kann, dazu, dass die Gemeinde gefördert wird. Eine weitere Stelle, Epheser 5, Vers 19. Epheser 5, Vers 19. Wir hatten die Stelle schon gestern, aber verschiedene Stellen liefern Material zu verschiedenen Themen. Und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da beginnt es. Jeder im Leibe Jesu Christi hat Teil daran, den anderen mittels dieser Elemente zu dienen. Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, 16. Das Wort Christi wohne reichlich in und unter euch. Die griechische Präposition kann mit in übersetzt werden. Das wäre persönlich. mehr oder weniger. Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Übrigens, das Wort reichlich bezieht sich auf das Wohnen. In reichlichem Maße wohne es unter euch. Nicht ist es ein Adjektiv für Wort Christi. Nicht das reiche Wort Christi. Das ganze Wort Christi ist die ganze Heilige Schrift. Sie ist Wort des Messias. Von ihm und über ihn. Aber dieses ganze Wort soll reichlich in den Christen wohnen, in jedem. Und wenn das der Fall ist, wird es auch reichlich unter ihnen wohnen. Das heißt, in gegenseitiger Begegnung. Dieses Wort wird manchmal aufgefasst, als wäre es anzuwenden auf die Zusammenkunft der Gläubigen. Paulus spricht nicht von der Zusammenkunft. Die Zusammenkunft ist eingeschlossen, ist ein Teil des Gemeindelebens und ein sehr wichtiger Teil. Aber Paulus spricht hier schlechthin vom Leben der Gemeinde. Dieses Wort ist nicht beschränkt auf die Begegnung in den Hauptversammlungen. Das Wort Christi wohne reichlich überhaupt. Überall, wo Christen sind, in und unter ihnen. Wie? Lehrt euch untereinander. Jeder Christ soll ein Lehrer sein. Mahnt euch untereinander, das heißt, erinnert euch. Und wenn es sein muss, mit Ernst. Mahnen ist allerdings nicht zu verwechseln mit Aufrufen, das normalerweise, fälschlicherweise mit Ermahnen übersetzt wird. Das Wort bedeutet viel mehr als ermahnen. Es kann ermahnen einschließen. Aber das Wort für ermahnen ist das Wort, das wir hier haben im griechischen Text. Und das bedeutet im Grunde erinnern. Während Parakalein, das Wort, das mit aufrufen zu übersetzen ist, oder mit trösten, oder mit zusprechen, ein viel größeres Wort ist, schließt viel mehr ein, ist eines der Hauptkommunikationswörter neben sprechen und predigen oder verkünden im Neuen Testament. Hier haben wir das engere Wort mahnen bzw. erinnern. Wir sollen gelehrt werden, informiert werden, voneinander. Und dann brauchen wir zusätzlich noch die Erinnerung, damit wir dabei bleiben. Lehrt und mahnt euch untereinander dabei, das heißt, während das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Das geschieht also mittels Lehren und Mahnen. Und zwar in aller Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit ist ganz kurz gefasst. Der beste Weg zum höchsten Ziel in irgendeiner besonderen Angelegenheit. Geht es um Ewigkeitsdinge, dann fragen wir, welches ist das höchste Ziel hier? Und dann die zweite Frage, welches ist der beste Weg dahin? Geht es um das Aufräumen nach dem Essen, dann ist die Frage, was ist unser Ziel? Und die zweite Frage, welches ist der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Dann ist man weise. Mir wurde erzählt, vor vielen Jahren, als die Amerikaner noch stärker präsent waren in Deutschland, heute sind sie noch da, aber weniger, da konnte es immer wieder vorkommen, dass ein amerikanischer LKW irgendwo stehen blieb an der Straße und eines Tages begegnet ein Deutscher einem solchen stillstehenden Wagen und es sind Truppen dabei und der eine ist dabei mit einem Hammer etwas bewerkstelligen mit dem Hammer. Und der Deutsche schaut sich das etwas an und er kann nicht Englisch sprechen, aber er sagt, nee, nicht so. Schüttelt mit dem Kopf und dann geht er an die Sache ran und tut das mit seinen Händen. Die Sache ist in kurzer Zeit erledigt, er hat es repariert und wieder so hingerichtet oder hergebracht, hergestellt, dass es wieder brauchbar ist. Und irgendwie hat er dann dem Soldaten bedeutet, es käme auch auf Köpfchen an, ja. Nicht nur auf die Muskeln. Nun, der liebe Soldat hatte wohl einige Kenntnisse von Hammer und so weiter, aber wenig Weisheit an dieser Stelle. Übrigens, einem meiner Professoren ging es ähnlich. Wir waren ein Quartett und wollten irgendwo hinreisen zum Dienst mit ihm. Und als wir einstiegen in den Wagen, bemerkte ich, dass ein Licht kaputt war und fragte mich, warum, wieso. Und dann etwas zögernd sagte er, ja, ich ging da mit dem Hammer ran. Also war überhaupt kein Praktiker offenbar und hatte mit dem verkehrten Werkzeug versucht, das kleine Lämpchen wieder hinzukriegen. Kenntnisse beschränkt. Weisheit ist gefordert. Ja. Manch ein Lehrer in einer Schule, was immer für eine Schule es sein mag, hat zwar viele Kenntnisse, er hat wenig Weisheit, wenig pädagogische Weisheit, er kann es nicht rüberbringen. Ja. Ist also nicht tauglich als Lehrer. Ich hoffe, dass ich etwas anders bin. Wenn nicht, dann soll ich nicht hier sitzen oder liegen oder stehen. Weisheit ist eines der Kardinaleigenschaften eines Gottesmenschen. Sie ist die Eigenschaft eines Gottesmenschen im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist Weisheit eines der wichtigsten Dinge. Liebe ist natürlich das Allerwichtigste, aber Weisheit hat hohe Priorität auf der Liste. Gott will, dass wir wissen und dass wir das Richtige wissen. Nicht nur etwas wissen über uns selbst, Gott und die Welt, sondern wissen, wie wir umzugehen haben in diesem ganz großen Rahmen. Weisheit ist gebraucht. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch in aller Weisheit. Gott gebe uns Weisheit im Miteinander. Im Weitergeben des Wortes Gottes. Diese Weisheit ist heute mehr denn je gefragt. Jetzt fügt er hinzu, dass dieses auch mittels Liedgut geschieht. Hymnologen teilen uns mit, dass das Lehren in der Gemeinde sehr, sehr stark, wenn nicht am stärksten, durch das Singen von Evangeliums- oder biblischem Gedankengut geschieht. Deshalb ist es wichtig, dass wir den richtigen Inhalt haben in unseren Liedern und auch, um die Weisheit jetzt hier an den Tag zu legen, die richtige Weise und Art, wie dieses Gedankengut weiterzugeben ist. Manch ein Liederdichter hat wenig Kenntnisse. Er mag viele Kenntnisse haben über Musik, aber hat wenige Kenntnisse, wo es wirklich darauf ankommt, ich gebe zu bedenken, dass es keinen Spezialisten gibt, der über alles Bescheid weiß. Passen wir auf, dass wir nicht zu viel Vertrauen schenken ihren Spezialisten. Es kommt darauf an, dass sie das Entscheidende wissen, wenn wir ihnen Vertrauen schenken wollen. Ich habe inzwischen etwas Misstrauen gelernt zu haben, nachdem ich mich in akademischen Kreisen bewegt habe. Zu viele schreiben einfach voneinander ab. Und zu viele Themen wurden noch nie richtig erarbeitet. Und auch auf dem Gebiet der Musik gibt es noch vieles zu tun. Es ist vieles getan, aber genau wie bei den Nachrichten oder in den Wissenschaften wird vieles verschwiegen. Es wird nicht weitergegeben. Und es ist höchst zentral wichtig, auch für die Gemeinde Jesu. Wir nehmen vieles viel zu selbstverständlich, haben es längst abgehakt, als wäre es schon besprochen oder geklärt. Es ist nicht geklärt. Ich plädiere dafür, dass wir als Christen vorangehen, als gründlicher Arbeiter in dieser Welt und was die Nächste betrifft ganz besonders. Wir sind viel zu oberflächlich, auch auf diesem Gebiet. Mittels Psalmen, alttestamentlichem Liedgut, Lobgesänge, das können neuere Lieder sein, geistlicher Lieder, Lieder, die vom Heiligen Geist geprägt sind, die zur geistlichen Sphäre passen. Hier haben wir einen Punkt. Und dann geht es weiter, singt dabei, man könnte den Satz fortsetzen mittels Partizip, aber das ist manchmal etwas holprig. Wenn man das Wort dabei gebraucht, kann man verbinden. Singt dabei, während ihr so lehrt, mittels Psalmen und Lobgesänge und geistlicher Lieder, singt dabei in Gnade, so wörtlich. Was ist Gnade? Zu schnell lesen wir manchmal die Bibel. Gnade ist ursprünglich, dass das angenehm ist oder froh macht oder in eine bessere Stimmung bringt. Was besser ist, muss natürlich von der Ewigkeit her betrachtet werden. Gnade ist das Angenehme, in diesem Fall vor Gott Angenehme. Machen wir einen ganz kleinen Exkurs zu 1. Petrus 2, um dieses zu beleuchten. 1. Petrus 2, Vers 13, nein, Vers 18. Die Hausknechte seien dabei den Herren in aller Furcht unterordnet. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen eines Gewissens, das Gott gehört, Verletzungen erträgt. Das ist etwas Angenehmes, etwas Schönes, etwas Rechtes, etwas Gutzuheißendes. Bei Gott natürlich, wenn jemand als Unschuldiger Leiden zu leiden hat. In weltlichen Augen ist das ungerecht. Vor Gott kann das trotz der Ungerechtigkeit etwas Angenehmes sein, wenn man es für ihn tut und er uns dazu ruft, zu leiden. Da haben wir ein Beispiel, wie Gnade in etwas ursprünglicherem Sinne gebraucht wird. Hier wohl auch in Kolosser 3, Vers 16. Singt dabei in Gnade, in Schönheit, in angenehmer Weise. Zum Herrn. Haben wir den Herrn vor Augen, singen wir ihm. Somit oder von dort her können wir dann anderen zum Segen sein. Zum Herrn mit euren Herzen. Das heißt nicht nur mit Schwung oder mit, dass man dabei ist, sondern Herz ist der innere Mensch. Es sollte von innen kommen, es sollte echt sein. Nicht nur von außen. So tun als ob. Nicht nur ist das Äußerliche dabei, sondern es kommt vom inneren Menschen her, wo der Heilige Geist wohnt und so weiter. Und alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Nichts ist selbstverständlich. Nichts, was ich tue, ist für Gott von ungefähr oder nebensächlich. Das war Kolosser 3, Vers 16. Das uns lehrt, dass jeder Christ Teilhaber ist am Leben der Gemeinde, an dem, was unter Christen geschieht. Es darf also kein Christ sagen, wer bist du, dass du mir das sagst? Es darf kein Christ sagen. Wenn er es fragt, dann sollte er es ehrlich sagen. Wer bist du? Und dann darf ich antworten, ich bin dein Bruder, deine Schwester. Bin ich meines Bruders Hüter, darf ich weiter fortsetzen? Die Frage von Kain, Gott gibt die Antwort, jawohl, ich bin dein Hirte. Und als dein Hirte bin ich gerufen worden, dir ein Bruder zu sein, im Lehren, im Wahn, in Weisheit und so weiter. Jeder von uns hat nicht nur das Recht, sondern hat die Berufung gleichsam, ist gerufen, dem Nächsten zu dienen. Hebräer Kapitel 5. Hebräer 5. Verse 11 und 12. Über welches wir ein reiches Wort haben. Und darüber zu sprechen und es zu erklären, ist schwer. Nicht, weil er es schwer finden würde, es zu sagen. Er ging sehr gut mit Worten um. Der Hebräerschreiber war sehr gewandt mit Worten. Das Griechisch des Hebräerbriefes ist eines der besten im ganzen Neuen Testament. Schwer ist es zu erklären, wenn die Antenne fehlt, des Gegenübers, wenn das Ohr fehlt, wie Jesus sagt. Hat jemand ein Ohr? Hat er es zum Hören? Dann gebrauche er es zu diesem Zweck. Jesus weiß, nicht alle Menschen haben Ohren. Jesus weiß, nicht alle Menschen haben sie zum Hören, sondern zum Aufhängen. Jeder weiß, Jesus weiß, dass nicht alle ihre Ohren zum Hören gebrauchen. Deshalb ruft er in die Menge: Wo seid ihr, die ihr Ohren habt? Wo seid ihr, die ihr zum Hören habt? Jetzt kommt der Imperativ: Der höre, was ich sage. Es kann schwer sein, einem Kind etwas zu erklären, wenn es nicht die intellektuelle Antenne hat. Das macht es schwer. Aber wenn es heranwächst, wird es fähiger zu verstehen. Und dann kann man schon besser erklären. Manche Christen bleiben Kinder. Und dann wird es schwer, einige Dinge für sie zu erklären. Es geht über sie hinaus und dann muss man das Thema lassen. Gewisse Themen können nicht besprochen werden. Es gibt Dinge, die kann man in der dritten Klasse nicht sagen. Die müssen warten bis zur 10. Der Hebräerschreiber weiß, dass seine Hörer nicht gewachsen sind. Sie hätten wachsen sollen, aber aus irgendeinem Grunde sind sie zurückgeblieben. Über welches wir ein reiches Wort haben, und darüber zu sprechen und es zu erklären, ist schwer, da ihr zum Hören und Verstehen in diesem Fall träge geworden seid. Das ist eine negative Entwicklung. Rückfälligkeit. Denn wo ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass euch gelehrt wird, was die elementaren Anfänge der Worte Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Was uns hier jetzt interessiert, ist, dass der Hebräerschreiber von jedem Christen in diesem Kreis, er ist nicht der Größte, er ist verhältnismäßig bescheid, dass er erwartet, dass jeder Christ in diesem Kreis fähig ist zu lehren. Viele Gnadengaben sind ganz einfach eine größere Form von etwas, das jeder Christ sowieso hat. Jeder Christ hat Lehrfähigkeit. Einige haben diese Fähigkeit in verstärktem Maße. Und da heißt es Gnadengabe. Die haben das Lehren als Gnadengabe. Und so weiter. Man könnte eine ganze Liste aufstellen von Gnadengaben, dessen wesentliches Element Teil eines jeden Christen ist. Jeder Christ nimmt also teil oder sollte teilhaben am Gemeindeleben hier in dieser Gemeinde oder diesem Kreis von Christen, den der Hebräerschreiber anspricht. Eine andere Stelle, die etwas ein besonderes Thema anspricht, haben wir in Kapitel 10. Kapitel 10, die Verse 24 und 25. Mir scheint, hier wird Vers 25 nicht gut verstanden oder überhaupt nicht. Vers 24, um den Zusammenhang herzustellen, lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken. Nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern zureden und das um so viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Zusammenkommen. Man ist bei den Exegeten, bei den Auslegern, sich nicht einig, auf welches Zusammenkommen dieses sich bezieht. Traditionell war es wohl die Auffassung der Gemeinde, dass es sich hier um die Zusammenkünfte, die regelmäßigen Zusammenkünfte der Gemeinde handle. Es gibt aber eine andere Auffassung hierzu, nämlich, dass es sich hier um die Entrückung handeln würde. Weil man dasselbe Wort hier habe, das wir erst im 2. Thessalonicherbrief haben, Kapitel 2. Aber nur weil es dasselbe Wort ist, heißt nicht, dass wir dasselbe Thema haben müssen. Viele Wörter können gebraucht werden in verschiedenen Zusammenhängen. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was der Hebräerschreiber hier gemeint hat. Er ist bereits gestorben, man kann ihn nicht fragen. Man hätte das gerne getan. Aber wenn wir ankommen, können wir ihn fragen. Vielleicht sagen wir, das ist ein bisschen spät. Ja. Inzwischen können wir uns auf beides einstellen. Wir wollen bereit sein auf die Entrückung, aber wir wollen auch das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Dieser Text wird manchmal dazu verwendet, von etwas nun zum Autoritären neigenden Hirten oder leitenden Personen in den Gemeinden, die Christen in dem Kreis oder in der Gemeinde nahezulegen, bei jeder Zusammenkunft dabei zu sein. Wenn man nicht dabei ist, dann wird man vielleicht angerufen, wo warst du, was hast du gemacht und so weiter. Diese Art von Kontrolle ist etwas anrüchig, meine ich. Das ist nicht die Art und Weise, wie Christen in der neutestamentlichen Welt normalerweise umgehen, wenn es gesund zugeht. Man hat Vertrauen zueinander. Natürlich fragt man sich, wie es dem Nächsten geht. Und wenn er nicht dabei war, dann fragt man nicht, warum warst du nicht da, sondern wie geht es dir? Man fragt dann nach dem Wohlergehen seiner Person. Denn wir sind ja nicht auf Zahlen aus. Manche Evangelisten, sagte ein Evangelist, evangelisieren aus Liebe zu Jesus und manche aus Liebe zur Statistik. Und ich befürchte, dass viele Gemeinden ihre Aktivitäten so betreiben, aus Liebe zur Statistik, zum Zahlenwachstum. Das bestimmen wir nicht. Unsere Aufgabe ist es, nach dem Wohl des Nächsten zu schauen. Was aber dem Hebräerschreiber nach der Formulierung hier im Grundtext, was ihm ein Anliegen ist, ist, dass man nicht aufhört, überhaupt zusammenzukommen. Und da mag der ein oder andere, dem das fremd klingt, sich fragen, ja, gibt es das? Das gibt es sehr wohl. Das gibt es allzu oft, dass Christen beginnen, aufzuhören, zusammenzukommen. Wobei natürlich gesagt werden muss, dass wir nicht lehren können, dass die Schrift von uns erwarten würde, mehr als eine regelmäßige Zusammenkunft pro Woche zu haben. Die Bibel kennt keine Bibelstunden. Sie kennt keine Hauskreise. Im Gegensatz zu dem, was manchmal gelehrt wird anhand von der Apostelgeschichte 2 und so weiter. Das waren nicht Hauskreise. Hauskreis ist eine Kategorie in unserer Zeit. Ich weiß noch, als die Kategorie begann. Das dürfte etwa in den 50er Jahren gewesen sein, als es sich begann herumzusprechen, in Japan und da beginnt man in Häusern zusammenzukommen, ganz informal. Das war etwas Neues, das gab es bis dahin nicht so. Seitdem ist das eine feste Praxis in vielen Gemeinden. Aber das ist nicht, was wir können das nicht von der Bibel ableiten. Vieles von dem, was wir als Bestandteil des Gemeindelebens kennen, ist menschliche Kategorie, die wir irgendwie hinzugenommen haben. Nicht, dass es alles verkehrt wäre, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir das nicht als Wort Gottes lehren. Denn Petrus sagt uns, gelehrt werden darf nur, was Gott gesagt hat. Nur das. Und Gott hat nicht gesagt, dass wir Hauskreise haben sollten. Manches, was wir haben, finden wir in der Bibel. Die Gebetsgemeinschaft nebst der regelmäßigen Zusammenkunft und so weiter. Aber worauf die Schrift großen Wert legt, ist wie immer, wie oft auch, aber dass wir immer wieder uns treffen. Das soll stattfinden. Und wenn es nur im kleinen Kreis geschieht, aber dass Christen sich begegnen und dort Gemeinschaft mit ihrem Herrn und miteinander haben und sie einander erbauen. Da muss keine Leitung sein. Die Schrift lehrt nicht, dass eine Gemeinde eine Leitung haben muss. Die Schrift lehrt, dass Jesus in seiner Gemeinde Hirten eingesetzt hat. Aber genau wie bei Gemeindewachstum ist es eine Frage, ob das an Ort so ist. Denn Paulus sagt von den Ältesten in Ephesus, der Heilige Geist hätte sie zu Aufsehern gemacht. Und Paulus schreibt an Titus, setze Älteste ein, wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt. Ansonsten nicht. Tu es bitte nicht. Das ist beinhaltet. Ja. Also zurück. Gewisse Dinge sind klar. Die werden gelehrt. Andere Dinge werden nicht gelehrt. An dieser Stelle liegt es dem Hebräerschreiber daran, dass die Christen es nicht versäumen, zusammenzukommen. Natürlich, wenn das nicht aufhören soll, hat jeder Christ irgendwann, früher oder später, eine Verantwortung dafür, dass das nicht aufhört. Denn wenn er selbst allzu oft fehlt, macht das Schule, nicht wahr? Also indirekt ist das schon eine Aufforderung, nicht das Zusammenkommen zu versäumen seinerseits. Aber da liegt nicht der Akzent, so wie ich den Text lese. Weiter, eine weitere Stelle. Eigentlich eine weitere Form der Beteiligung im Gemeindeleben. Wir sind immer noch bei diesem Thema, aber eine andere Form haben wir jetzt. Der Christ ist als Teilhaber am Gemeindeleben Mitbeurteiler des Gesagten. Dies finde ich sehr wesentlich, dass jeder Christ gerufen ist, zu beurteilen, ob hier richtig gesprochen wird oder auch richtig gehandelt wird. Noch einmal, die Frage, wer bist du, dass du mir das sagst, darf nicht aufkommen. Jeder Christ oder ich sollte bereit sein, mir von jedem Christen sagen zu lassen, etwas entgegenzunehmen. Wir sollten das als Christen tun. Biblisches Aufrufen und Zurufen, biblische Ermahnung, ist heute rar. Natürlich sollte sie in Weisheit und Liebe geschehen, nicht jemanden vor den Kopf stoßen, aber sonst sollten wir lernen, das zu tun. Aber jetzt sprechen wir von der Beurteilung. Jeder von uns ist gerufen zu prüfen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und das fordert geistliche Reife. Nun, bevor wir hier allzu tief einsteigen, ich merke, es ist 5:55 Uhr. Irgendwann wollen wir auch eine Pause anlegen, das können wir jetzt tun.